ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. Noch 2 Monate, dann ist Bundestagswahl. Noch 2 Monate für Wahlkampf. Noch 2 Monate, um aus dem Tief herauszukommen für die SPD. Und Zeit für ein weiteres Wahlkampfthema, mag der Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten Martin Schulz sich gedacht haben. Nicht irgendein Thema, sondern eines, das die Menschen in Deutschland lange beschäftigt hat, wie kein anderes und es noch tut. Die Flüchtlingsproblematik. Und eines, das bisher vor allem von der AfD und der CSU besetzt war. Warum Martin Schulz genau jetzt vor einer neuen Flüchtlingskrise warnt, dazu gleich mehr im Interview mit ihm. Zuerst aber Eva Lodde.
Martin Schulz gibt sich besorgt, mitten im Wahlkampf. Er will verhindern, dass so viele Flüchtlinge wie 2015 noch einmal nach Deutschland kommen und meint, die Bundeskanzlerin sei zynisch, da sie so tue, als ob das Problem gelöst sei.
Ich schlage keinen alarmistischen Ton an. Ich mache auf einen Umstand aufmerksam, der uns noch große Probleme bereiten könnte. Die einen fahren in Urlaub, die anderen kümmern sich um Probleme des Landes.
Damit meinte er wohl Angela Merkel. Oder doch vielleicht SPD-Außenminister Gabriel, der auch gerade im Urlaub ist? Bei der grünen Opposition ist man jedenfalls überrascht über diese scharfe Kritik an der Kanzlerin.
An wen richten sich die Appelle der SPD? Die SPD ist Teil der Bundesregierung, daran muss man sie gelegentlich erinnern.
Das Problem ist ja groß. Mehr als 100.000 Geflüchtete sind in diesem Jahr bereits übers Mittelmeer nach Italien gekommen. Die italienische Regierung fühlt sich von der EU im Stich gelassen. Martin Schulz will, dass andere europäische Staaten mehr Menschen aufnehmen, aber Deutschland erstmal nicht. Horst Seehofer, Hüter der Obergrenze, wundert sich.
Ich kann mich an keine einzige Unterstützung für mich erinnern in den letzten Jahren, wo er mal gesagt hat, der Horst Seehofer hat recht mit der Begrenzung. Nie.
Die Frage ist, was Martin Schulz tatsächlich in Europa erreichen kann. Am Donnerstag reist er erstmal nach Italien.
Und in Aachen spreche ich jetzt mit SPD-Chef und Kanzlerkandidat Martin Schulz. Guten Abend, Herr Schulz.
Guten Abend, Frau Atalay.
Bisher machen mit dem Thema Flüchtlinge die AfD und die CSU Wahlkampf. Und jetzt kommen Sie. Ist das jetzt auch Ihr Hauptwahlkampfthema?
Es geht um die Verteilung von Flüchtlingen in Europa und darum, dass Italien Unterstützung braucht, damit sich Situationen, wie wir sie 2015 hatten, nicht wiederholen. Das ist das Ziel meiner Aktivitäten. Dazu reise ich diese Woche auch nach Rom und treffe den italienischen Ministerpräsidenten und besuche in Catania ein Flüchtlingslager.
Machen Sie das denn aber doch jetzt als prominentes Wahlkampfthema? Warum jetzt, fragt man sich?
Das Thema ist ja da, Frau Atalay. Die Menschen kommen über das Mittelmeer. Es sterben jeden Tag Menschen im Mittelmeer. Das hat, wie ich finde, dramatische Züge. Das hat alle Ingredienzien, alle Zutaten, die wir 2015 gesehen haben. Ein einzelnes Land, das überlastet ist und das am Ende unter der Last zusammenbricht. Und dann haben wir eine Situation, die wir vermeiden sollten. Deshalb habe ich heute auch lange mit Jean-Claude Juncker gesprochen, damit wir zu einer Lösung kommen, die dazu führt, dass A, die Flüchtlinge gerettet werden, B, Italien nicht im Stich gelassen wird. Es sieht ein bisschen danach aus, als sei das wieder in Europa so, dass man die Solidarität in Europa, die wir dringend brauchen, nicht zustande kriegt. Ich will mich aber daran beteiligen, wie ich das übrigens seit Jahren tue. Sie erinnern sich, ich habe als Präsident des Europaparlaments mich mit dieser Frage intensiv befasst. Ich will meinen Beitrag dazu leisten. Und als jemand, der zukünftig die Regierung in Deutschland führen will, sollen die Leute natürlich auch wissen, wie stelle ich mir die Lösung dieser Migrationskrise vor.
Herr Schulz, es ist tatsächlich, Sie haben es gerade angesprochen, kein neues Thema. Sie haben das selber jahrelang bearbeiten müssen. Was soll denn jetzt anders werden? Wie wollen Sie es jetzt verändern?
Wir brauchen endlich ein Einwanderungsrecht in Europa. Die Leute sollen nicht in ein System der Hoffnungslosigkeit getrieben werden, sondern in ein System der Hoffnung auf einen fairen Zugang. Das fordern wir seit langem, ist leider von unserem Koalitionspartner verhindert worden. Wir brauchen zum anderen eine gerechte Verteilung in Europa. Es kann nicht sein, dass nur wenige Länder die Flüchtlinge aufnehmen. Da müssen sich alle dran beteiligen. Das kann man auch in Europa herbeiführen, weil es kann nicht sein, dass bei der Finanzierung in Europa Solidarität herrscht, aber bei der Bewältigung der Flüchtlingsprobleme keine Solidarität. Und zum Dritten, wer hier abgelehnt ist, kann auch und muss auch zurückgebracht werden. Und wir müssen mit Ländern in Afrika eine völlig andere wirtschaftliche Zusammenarbeit entwickeln, um die Fluchtursachen zu bekämpfen. Nebenbei bemerkt, auch Waffenexporte müssen reduziert werden.
Herr Schulz, Sie haben der Bild gesagt, 2015 seien über 1 Million Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Tatsächlich waren es 890.000. Sie sagen, Merkel habe die Grenzen nach Österreich geöffnet. Die waren doch ohnehin offen. Spielen Sie denn mit so ungenauen Äußerungen Parteien wie der AfD nicht in die Hände?
Die Zahl von über 1 Million Flüchtlingen bezieht sich auf die Jahre 2015 und 2016.
Sie sprachen aber von 2015 in dem Interview.
2015 sind, wenn ich das richtig sehe, 890.000 und dann noch mal eine ganze Menge im Jahre 2016 gekommen. Frau Merkel hat damals mit dem österreichischen Bundeskanzler Faymann ohne Konsultation der europäischen Partnern in Ungarn gesagt, die Leute, die in Ungarn waren, können kommen. Das hat einen Zustrom ausgelöst. Ich mache Frau Merkel da keinen Vorwurf. Sie hat das gut gemeint. Und man muss sich auch bei den Millionen Menschen, bei den Leuten in Deutschland bedanken, die anschließend in großer Solidarität die Flüchtlinge aufgenommen haben. Aber die Lösung des Problems haben wir, deshalb auch unser Interview heute Abend, bis heute nicht erreicht.
Aber die
SPD, ich will aber meinen Beitrag zur Lösung des Problems leisten, damit es sich nicht wiederholt.
Herr Schulz, die SPD hat es doch aber mitgetragen, die Flüchtlingspolitik. Sie haben Merkel selbst dafür gelobt. Was ist denn jetzt anders?
Ja, wir tragen die Flüchtlingspolitik auch immer noch mit. Aber ich möchte nicht, dass sie wiederholt, was 2015 uns alle vor riesen Herausforderungen gestellt haben. Es ist ganz klar, eine Situation wie 2015 würden wir nicht mehr verkraften, auch politisch nicht. Und ich will nicht, dass es so weit kommt. Und deshalb werde ich aktiv. Und deshalb sage ich auch als jemand, der Kanzler werden will, welche Lösungen wir brauchen. Wir brauchen Einwanderungsrecht in Europa, eine gerechte Verteilung der Flüchtlinge untereinander. Und wir brauchen eine europäische Solidaritätslösung. Ich mache die Vorschläge, ich finde, das gehört sich auch so, dass man, bevor man Bundeskanzler werden will, dem Volk sagt, was man tun will. Es reicht ja schon, dass die Amtsinhaberin nicht sagt, was sie tun will.
Sagt der Kanzlerkandidat der SPD, Martin Schulz. Danke fürs Gespräch.
Danke Ihnen, Frau Atalay.
Und das Gespräch mit Martin Schulz habe ich am Abend geführt. Sagen, was man will. Das hat die CSU heute in ihrer Heimat Bayern regelrecht abgefeiert. Auf einem Bürgerfest präsentierten Horst Seehofer und seine Parteikollegen den sogenannten Bayernplan. Alles, was es nicht ins gemeinsame Wahlprogramm mit der CDU geschafft hat, ist hier zu finden. Und eben auch der andere Umgang mit dem Flüchtlingsthema. Allerdings gibt CSU-Chef Seehofer hier nicht mehr wie bisher den Brummbär, sondern wird eher zum lila Launebär des Unionswahlkampfs. Sebastian Kraft.
Kostenlos mit dem Lederhosen-Express von der U-Bahn zur Wahlkampfveranstaltung. Die CSU hat an vieles gedacht, aber nicht an alles.
Ich war eigentlich auf der Suche nach Freibier und einer Bratwurst.
Nur die kostet schlappe 5 Euro und ist zu allem Überfluss auch noch rot. Wer es gesund mag, dann lieber einen Apfel. Den gibt's gratis, aber nur in grün. Nur die Kleinsten sind auf der Suche nach der politisch hier korrekten Farbe blau fündig geworden. Der Rest fasziniert vom völlig unpolitischen Begleitprogramm. Getreu dem Motto Brot und Spiele gibt sich CSU-Chef Horst Seehofer dann größte Mühe, jeglichen Konflikt mit der Kanzlerin herunterzuspielen.
Meistens lasse ich eigentlich mir nur etwas von mir selbst sagen. Aber bei Angela Merkel mache ich eine Ausnahme.
Gestrampelt wird also plötzlich nur noch gemeinsam. Themenzelte zugekleistert mit Schlagworten zum Kernthema innere Sicherheit. Kostenlose Sheriffmützen als Symbol für mehr Polizei. Nur wer das Wort Obergrenze sucht, der muss schon tief ins Wahlprogramm blicken. Klare Haltung in der Flüchtlingsfrage, aber nichts, was nur annähernd als Provokation gedeutet werden könnte.
Dazu beizutragen, dass die Menschen dort bleiben, wo sie jetzt leben, aber sie nicht alleine zu lassen, sondern dafür zu sorgen, dass sie dort ihre Arbeitsplätze, ihre Ausbildung, ihre Krankenhäuser bekommen. Das ist doch christlicher, als sie nach Europa und Deutschland zu locken.
In die CSU zurücklocken will Seehofer den einstigen Hoffnungsträger Karl Theodor zu Guttenberg. 6 Jahre nach seinem Rücktritt als Verteidigungsminister, wegen einer abgeschriebenen Doktorarbeit, wird zu Guttenberg einige Wahlkampfauftritte absolvieren. Ein Testlauf für mehr.
Jede Unterstützung, die in den nächsten Monaten dazu führt, dass wir eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung erhalten, ist gut. Und alles andere wird man erst nach einem 24. September sehen.
Damit verbunden der Traum von mehr Durchschlagskraft. Denn der Bayernplan muss noch beweisen, dass er am Ende mehr ist als eine Sammelbox für Themen, die es nicht ins gemeinsame Wahlprogramm mit der CDU geschafft haben.
Pulsnitz in Sachsen. die Pfefferkuchenstadt, wie sie den 7500 Einwohnerort hier nennen. In dieser Idylle lebte die 16-jährige Linda W. mit ihrer Familie. Eine gute Schülerin, ein unscheinbares Mädchen, das sich plötzlich veränderte. Anfing, lange Gewänder zu tragen, arabische Gebetsmusik zu hören. Und das offenbar über Facebook in Kontakt mit Islamisten kam. Vor einem Jahr verschwand Linda W. und wurde nun im Irak festgenommen als mutmaßliche Unterstützerin der Terrormiliz IS. Nach Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung ist sie in Bagdad. Christine Adelhardt und Volkmar Kabisch berichten.
Ein Jahr lang war sie verschollen, jetzt das erste Lebenszeichen. Die 16-jährige Linda W. ist in Bagdad. Unter den gestrengen Augen des irakischen Militärs konnte NDR-Reporter Amir Moussaoui sie kurz sprechen. Linda ist auf einer Krankenstation in einem Militärkomplex. Wo genau, darf er nicht sagen.
Als ich Linda gesehen habe in einem Zimmer, in einem Behandlungszimmer, war sie erschöpft. Sie hat ein Kopftuch getragen und eine lange Hose. Sie hat eine Schussverletzung in ihrer Oberschenkel und auch eine kleine Verletzung in Knie. Aber sie war in einer Situation, dass sie den Fragen antworten und auch Eindrücke zu schildern.
Bei der Befreiung von Mossul hatte die irakische Armee mehrere ausländische Frauen festgenommen, darunter Linda W. Sie muss ihr Kopftuch abnehmen. Irakische Soldaten posieren mit der Gefangenen.
Sie war in einer Situation ein bisschen genervt von vielen Fotos, die einige Soldaten mit ihr gemacht haben, und hat sie gesagt, das hat mich genervt. Und sie war auch genervt, weil wurde sie als Jesidin angehalten und sagte sie eindeutig, ich bin Deutsche, ich bin keine Jesiden.
Aus dem beschaulichen Pulsnitz in Sachsen war Linda heimlich über die Türkei in den Irak gereist. In der Islamistenhochburg Mossul lebte sie als Ehefrau eines IS-Kämpfers, der bald nach ihrer Ankunft starb. Vom sogenannten Heiligen Krieg hat die 16-Jährige jetzt genug.
Ich habe sie gefragt, ob sie nach Deutschland zurückkommen will. Antwortet sie sofort, ja, ich möchte weg von Waffen, weg von vielen dieser Umstände, Kriegsumstände. Sie bereut sich, dass sie den IS angeschlossen. Dennoch weiß sie nicht genau, was sie erwartet.
Die Staatsanwaltschaft Dresden hatte ein Ermittlungsverfahren gegen Linda vorübergehend eingestellt. Ein Haftbefehl liegt bislang nicht vor.
Besteht die Möglichkeit, dass Linda gegebenenfalls im Irak vor Gericht gestellt wird, dass sie gegebenenfalls als Ausländerin ausgewiesen wird oder dass sie gegebenenfalls, weil sie in Deutschland vermisste Jugendliche ist, auch auf diesem Wege oder deshalb nach Deutschland überstellt wird.
Darauf hoffen Linda W. und ihre Familie, denn im Irak drohen der 16-Jährigen allein wegen des illegalen Grenzübertritts mehr als 3 Jahre Haft.
Im Streit mit Deutschland hat sich der türkische Präsident Erdogan jede Einmischung in die inneren Angelegenheiten verbeten. Mehr dazu in den Nachrichten mit Jan Hofer.
In Istanbul sagte Erdogan, die Türkei sei ein demokratischer, sozialer Rechtsstaat. Deutschen Politikern warf er vor, auf Kosten der Türkei Wahlkampf zu machen. Zugleich betonte er die strategische Partnerschaft zwischen den beiden Ländern. Am Donnerstag hatte die Bundesregierung angekündigt, ihre Türkei-Politik neu auszurichten, nachdem mehrere Menschenrechtsaktivisten verhaftet worden waren. Im Westjordanland hat es erneut Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und israelischen Soldaten gegeben. Auslöser ist der Streit über den Zugang zum Tempelberg. Israel hatte dort nach einem Anschlag Sicherheitsschleusen eingerichtet und inzwischen zusätzliche Überwachungskameras angebracht. In den vergangenen Tagen waren bei Zusammenstößen in Jerusalem mehrere Menschen getötet worden. Morgen will der UN-Sicherheitsrat über den Konflikt beraten. Im US-Bundesstaat Texas sind in einem überhitzten Lastwagen nach jüngsten Angaben 9 Menschen ums Leben gekommen. Es handelte sich offenbar um illegale Einwanderer. Insgesamt hätten sich 38 Menschen im Anhänger des LKW befunden. Alle seien extrem dehydriert gewesen, so die Polizei. Sie geht von einem Fall von Menschenschmuggel aus. Der britische Radprofi Chris Froome ist in Paris als Gesamtsieger der diesjährigen Tour de France über die Ziellinie gerollt. Damit hat er die Rundfahrt bereits zum 4. Mal gewonnen.
Am Ende souverän. So feierte der Brite Chris Froome seinen nun schon 4. Tour de France-Gesamtsieg. Aber nur 54 Sekunden lag er vor Rigoberto Urán aus Kolumbien, der gestern noch den Franzosen Romain Bardet auf Rang 3 verdrängt hatte. Die Schlussetappe der spannendsten Tour seit Jahrzehnten wurde als Radsportfesttag inszeniert, bot in Paris den gewohnten Mix aus faszinierenden Bildern, Fahrern in Feierlaune und eine Finale der besten Sprinter. Nach 4 deutschen Siegen in den vergangenen Jahren durfte sich dieses Mal der Niederländer Dylan Groenewegen feiern lassen. André Greipel wurde Zweiter und blieb bei seiner 7. Tour erstmals ohne Etappensieg. Auch Froome verbuchte keinen Tageserfolg, als Toursieger aber ein leicht zu verschmerzender Makel.
Es gibt so einiges, was Volkswagen aufzuarbeiten hat. Die Dieselaffäre und nun auch mögliche Geheimabsprachen mit Konkurrenten. Und das, was bereits vor Jahrzehnten passiert sein soll und noch immer nicht abschließend aufgeklärt ist. Hier hinter den Werkstoren der brasilianischen VW-Tochter Volkswagen do Brasil hat die Firma offenbar in der Zeit der Militärdiktatur die eigenen Mitarbeiter ausgespäht und Informationen an das Regime weitergegeben. Seitdem warten viele ehemalige VW-Mitarbeiter vor allem auf eins, eine Entschuldigung. Stefanie Dott und Thomas Aders berichten.
4 Jahrzehnte. So lange schon wartet Lucio Bellentani darauf, dass sein früherer Arbeitgeber endlich seine Verantwortung anerkennt. VW Brasilien habe ihn an die Geheimpolizei ausgeliefert.
Das hier ist das Foto von dem Tag, an dem ich verhaftet wurde. Es wurde im Folterzentrum aufgenommen. Das hier ist meine VW-Arbeitskleidung.
Verhaftet am Arbeitsplatz. Sein Vergehen? Der Werkzeugmacher hatte auf dem Werksgelände Flugblätter für die kommunistische Partei verteilt. Auf seine letzte Nachtschicht folgte monatelange Folterhaft. Sein Fall? Wohl nur ein Beispiel der Zusammenarbeit von VW und der brasilianischen Militärdiktatur, die zwischen 1964 und 1985 das Land beherrschte. Nach Recherchen von NDR, SWR und Süddeutscher Zeitung unterstützte VW Brasilien offenbar aktiv die politische Verfolgung Oppositioneller. Der Konzernchef in Wolfsburg wurde spätestens 1979 mit den Vorwürfen konfrontiert. Von ihm, dem brasilianischen Gewerkschafter Devanir Ribeiro. Er reiste damals nach Wolfsburg und sprach, hier in der Stadthalle, den VW-Vorstandsvorsitzenden auf Verhaftungen an.
Ich habe zu ihm gesagt, Sie leiten doch diese Firma. Warum nimmt man Arbeiter in der Firma fest? Was ist das Motiv, der Grund? Wer hat das genehmigt? Das ist doch Ihre Fabrik. Die Regierung kann doch nicht einfach so Zugang bekommen.
Eine Antwort hat er bis heute nicht bekommen. Seit etwa 2 Jahren ermittelt die brasilianische Staatsanwaltschaft gegen VW. Das Zwischenfazit?
Die Zusammenarbeit von VW mit der Regierung bedeutete eine Unterstützung des Regimes, eine Unterstützung illegaler Praktiken wie Folter. Die Verbindung zwischen den beiden bedeutete, Volkswagen war ein verlängerter Arm der politischen Repression hier in Brasilien.
VW in Wolfsburg will sich inhaltlich bislang nicht äußern. Volkswagen hat eine Studie bei Historiker Christopher Kopper in Auftrag gegeben. Seine Ergebnisse wolle man abwarten. Doch für Kopper ist bereits klar, es gab eine regelmäßige Zusammenarbeit zwischen dem Werkschutz von VW und den Militärs.
Ich denke, dass Volkswagen damals eine Verantwortung trug für die Verletzung von Arbeitnehmerrechten mit erheblichen Auswirkungen auf das Leben dieser Beschäftigten. Dafür, denke mal, könnte sich VW entschuldigen.
Lucio Bellentani, zurück an dem Ort, an dem er monatelang gefoltert wurde. Auf eine Entschuldigung von VW wartet er noch immer.
Die Dokumentation Komplizen, VW und die brasilianische Militärdiktatur können Sie morgen nach den Tagesthemen hier im Ersten sehen. Und wir kommen zum Wetter. Wie wird denn die neue Woche, Claudia Kleinert?
Pina, wir starten sehr nass mit Schauern, Gewittern und gar nicht sommerlichen Temperaturen. Das heißt, es wird solche Bilder morgen häufiger geben, denn die Schauer und der Regen, der da hereinkommt, sind zum Teil noch gewittrig verstärkt und es wird heftig regnen. Hier die Regenmengen bis Mittwoch. Am wenigsten passiert im äußersten Norden, über der Mitte aber, so vom südlichen Nordrhein-Westfalen, nördliches Hessen rüber bis ins südliche Brandenburg, örtlich 50 bis 100 Liter pro Quadratmeter und nach Süden in 20 bis 50 Liter insgesamt auf den Bergen auch im Süden und Richtung Alpenrand an die 100 Liter. Da dreht sich ein Tiefdruckgebiet ein und durch diese Drehbewegung wird der Regen eben immer wieder zurückgeführt. Das heißt, morgen Vormittag in der Westhälfte sehr nass, zum Teil gewittrig verstärkt, nach Osten hin noch lange sonnig. Im Laufe des Nachmittags bleibt es dann von Vorpommern bis in die Lausitz recht freundlich und trocken. Aus Westen breitet sich der starke Regen aus, im Dauerregen 14 bis 17 Grad, im Osten nochmal bis zu 25 Grad. Sehr nass im Osten und Süden am Dienstag und das bleibt schreibt es auch am Mittwoch, da kann es örtlich auch wieder zu Überschwemmungen kommen.
Dankeschön, Claudia Kleinert. Und das waren die Tagesthemen. Weiter geht's mit dem Kulturmagazin TTT, Titel, Thesen, Temperamente. Wir sind morgen wieder für Sie da, dann um 11:15. Bis dahin und eine gute Nacht Ihnen allen.